Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle hier zu sehen. Moment. Genau. Schlagt eure Bibeln bitte zur Apostelgeschichte auf. Wie ihr vorne auch sehen könnt, sind wir da gerade damit beschäftigt, dieses wunderbare Buch, diese wunderbare Geschichte der Gemeinde uns anzuschauen. Und heute kommen wir zu einem ganz besonderen und auch tollen und eigentlich schon oft auch gepredigten Abschnitt. Und das ist immer etwas schwer, weil da kann man eigentlich fast nur alles falsch machen. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bzw. 41 bis 47 werden wir uns heute anschauen. Und wir wollen die erste Frage, uns mit der ersten Frage beschäftigen. Und das ist, was macht eine Gemeinde aus, die in dieser Welt die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat? Was macht eine Gemeinde aus, die in dieser Welt die gesamte Welt auf den Kopf gestellt hat? Die gesamte Apostelgeschichte ist im Endeffekt ein Zeugnis dafür, wie Gott oder beziehungsweise Jesus sein Versprechen, dass er seine Gemeinde bauen wird, wie das wahr wird. Nun, die Frage, der wir ständig nachgehen werden, ist, wie hat denn Gott das gemacht? Wie genau hat Gott das hinbekommen? Wir hatten schon in den letzten Texten, die wir uns angeschaut hatten, wenn wir uns daran erinnern, waren es 120 Gläubige, die übrig waren nach diesen 3 Jahren von Jesu Dienst auf Erden, die zusammenkamen und sich trafen, bevor Pfingsten stattgefunden hat. Nun, wenn wir das anschauen, diese 120 Leute, die am Anfang da zusammenkamen, die diese ersten Grundstock der Gemeinde ausmachten. Wie viele Gläubige haben wir heutzutage? Millionen über die ganzen Jahrhunderte verteilt. Eine unglaubliche Zahl von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wie, um Himmels Willen, haben diese 120 Leute das geschafft? Wie haben sie das denn hinbekommen, dass Gott wirklich seine Gemeinde bauen konnte durch diese fast unfähigen Leute eigentlich? Nun, der Titel unserer Serie heißt ja Unaufhaltsam. Und das ist der Grund, weshalb es unaufhaltsam ist, ist im Endeffekt, weil Gott dahinter steckt. Die letzte Predigt, die ich halten durfte, ging ja darüber, dass Gott die Gemeinde gebiert, indem er seinen Geist gibt und somit seine Macht und somit seine Kraft. Und das ist letztlich der Grund, weshalb es möglich war, dass 120 Leute angefangen dann an diesem Tag der Pfingsten eine gesamte Welt auf den Kopf stellen konnten. Nun hat Gott dort in Apostelgeschichte 2 die erste Gemeinde gebaut. Und diese erste Gemeinde ist eben dieser Grundstock von diesem neuen Leben, von diesen vielen Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Die Frage, denen wir heute nachgehen werden, ist, wie hat denn diese Gemeinde ausgesehen und gibt es Dinge, die wir lernen können von dieser Gemeinde? Und das sehen wir nun in Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Wir werden 6 Merkmale einer geisterfüllten Gemeinde sehen. 6 Merkmale einer geisterfüllten Gemeinde, welche durch ihre Arbeit und durch ihr Wirken, durch ihr Sein die gesamte Welt auf den Kopf gestellt hat. Und diese 6 Merkmale sind erstens, geht es um Beschaffenheit. Sie waren eine errettete Gemeinde, das sehen wir in Vers 41. Das zweite Merkmal hat mit Ausrichtung zu tun und das ist nämlich, dass sie eine hungernde oder hungrige Gemeinde waren, in Vers 42. Das dritte Merkmal von ihnen ging um ihren Charakter. Sie waren eine ehrfürchtige Gemeinde, das ist Vers 43. Merkmal 4 und 5 geht um ihre Taten. Sie waren fürsorglich in der Gemeinde. Das waren Kapitel 2, Vers 44 bis 45. Und sie waren auch noch fünftens eine anbetende Gemeinde. Das ist Vers 46 bis 47. Und dann letztens betrifft es noch ihr Zeugnis. Sie waren eine missionierende Gemeinde. Also das sind diese 6 Merkmale, die wir aus diesem Text heraussehen, was diese erste Gemeinde ausgemacht hat. Sie waren eine errettete Gemeinde, sie war eine hungrige Gemeinde, eine ehrfürchtige Gemeinde, eine fürsorgliche Gemeinde, eine anbetende Gemeinde und eine missionarische Gemeinde. Lasst uns also mit diesem ersten Punkt beginnen, den wir in Vers 41 sehen. Schaut euch diesen Vers an mit mir zusammen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die erste Gemeinde beginnt also mit einem Knall. Die 120 Leute, die dort in dem Obergemach zusammengekommen sind und auf den Heiligen Geist warteten, an einem Tag nach der Predigt von Petrus, die wir letztens von Jonathan auch hören durften, wurden 3000 Menschen zu dieser Gemeinde hinzugefügt. Also an einem Tag bestand diese Gemeinde aus 3120 Menschen mindestens. Das ist eine riesengroße Gemeinde. Und das Interessante ist hier nun aber zu sehen, wer denn Teil dieser Gemeinde war. Es ist nämlich eine wichtige Erinnerung darüber, was die Gemeinde wirklich ist und wer es ausmacht. Es bleibt immer und war schon immer eine Zusammenkunft von erretteten Menschen, eine Zusammenkunft von Erlösten. Und das bedeutet nicht, dass in der Gemeinde niemand sein kann, der nicht errettet ist. Natürlich, jeder ist willkommen und wir wollen jeden hier sehen, der auch den Gottesdienst teilnehmen kann. Wir wollen, dass sie Gottes Wort hören können. Wir wollen, dass sie auch sehen können, wie die Liebe unter den Christen einander funktioniert. Sie sollten auch die Gemeinschaft der Heiligen erleben können und sie sollen auch erleben können, wie Gottes Wort Menschen wirklich ändert. Aber gleichzeitig, wenn wir unerrettete Menschen in der Gemeinde haben, dann sollten sie nicht so bleiben. Das, was hier passiert und was sie hier hören, soll sie zum Nachdenken bewegen. Es soll für sie unangenehm sein, denn sie sind noch nicht Licht und sie sind in der Gegenwart von Licht. Licht und Dunkelheit haben laut Gottes Wort nichts miteinander zu tun. Sie können keine gemeinsame Sache machen. Hört mal kurz zu, ich lese euch ein paar Beschreibungen davon, was die Gemeinde ist. Und dann sehen wir schon alleine aus der Definition heraus, was die Gemeinde tun soll und wer sie ist, dass Licht und Dunkelheit nicht nebeneinander existieren kann. Erstens gehört die Gemeinde gehört Jesus. Er baut sie. Das hatten wir schon gehört, Matthäus 16, Vers 18. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Zweitens wächst sie täglich im Glauben. Apostelgeschichte 16, Vers 5. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Die Gemeinde wird im Glauben gestärkt. Drittens, sie ist durch das Blut Jesu erworben worden. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jesus hat nicht Ungläubige erworben. Jesus hat Gläubige erworben. Viertens, sie ist von Jesus gereinigt, geheiligt und geliebt. Epheser 5, 25 bis 26. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und dann ist sie nach 1. Timotheus 3, 15 noch der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das sind alles Dinge, die Ungläubige nicht sein können. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, dass was die Gemeinde ausmacht, können nur Kinder des Lichts sein. Aber auch wenn das gegeben ist, also wenn wir das jetzt hier deutlich sehen können, ist die Tatsache doch anders. Die Tatsache ist, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der diese Grenzen zwischen gläubig und ungläubig in den Gemeinden immer weiter auseinander dividieren. Es gibt sehr viele Gemeinden mit sehr vielen unerretteten Menschen. Es gibt sehr viele Gemeinden, die ihren großen Fokus darauf haben, dass unerrettete Menschen Teil ihrer Gemeinde werden. Und vielleicht ist das Verlangen auch ein richtiges mit dem missionarischen Gedanken, wir wollen Menschen erreichen. Aber sie bauen eine Gemeinde auf, die sich im Endeffekt anbietet an Dunkelheit, damit sie interessant wirkt und interessant ist für andere Menschen. Aber die Gemeinde Gottes kann nie interessant sein für Ungläubige. Was hat Licht mit Schatten zu tun? Wir können sie lieben, sie können hier Freunde sehen, sie können hier Gemeinschaft sehen, sie können hier Gottes Wort hören, aber es muss letztlich für sie unbequem werden, weil Licht und Dunkelheit nichts miteinander zu tun haben. Das sehen wir hier in dieser ersten Gemeinde. Eins der ersten Merkmale, die wir finden, ist, sie ist eine errettete Gemeinde. Es war keine Zusammenkunft von Menschen, die einfach nichts anderes zu tun hatten an einem Sonntag oder einfach wegen der Gemeinschaft oder wegen des tollen Essens zusammenkamen, sondern sie kamen zusammen, weil Gott sie zusammengebracht hat, weil sie errettet waren und neu gemacht wurden. Und wenn diese Gemeinde hier florieren und funktionieren soll, dann muss sie auch weiterhin aus erretteten Menschen bestehen. Das muss auch letztlich dein und mein Anliegen sein, dass wir entweder das werden, wenn wir es noch nicht sind, oder auch wirklich danach leben. Dass wir im Glauben nicht stagnieren. Weil Gottes Volk kann mit Satans Volk nicht zusammenarbeiten, um Gottes Werke zu kreieren. Das geht nicht. Es geht nur, dass Gottes Volk Gottes Werke verrichten kann. Eine Gemeinde muss eine errettete Gemeinde sein. Das bringt uns dann gleich zum zweiten Merkmal. Das zweite Merkmal einer erretteten, geisterfüllten Gemeinde, die in dieser Welt viel erreicht, ist, dass sie eine hungrige Gemeinde ist. Schaut euch Vers 42 an. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine hungrige Gemeinde. Was meine ich hier mit hungrig? Das ist hier in dieser kleinen Phrase, sie blieben beständig enthalten. Weil, schaut euch mal an, in was genau blieben sie denn beständig? Wir sehen hier vier wichtige Ausrichtungen dieser geisterfüllten Gemeinde, die zeigt, dass sie wirklich eine hungernde Gemeinde waren. Zuerst, schaut euch den Vers nochmal an, waren sie hungrig nach Lehre. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Die erste Gemeinde hatte, wie gesagt, 3120 Mitglieder mindestens. Wie viele Leiter hatten sie? 12. Das waren die Apostel. Die ersten Apostel waren die Leiter. Wir lesen später dann, dass noch 7 Diakone dazukamen. Und es ist interessant, was sie dazu bewegt hat, noch 7 weitere Menschen dazuzubringen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? In Apostelgeschichte 6, Vers 2. Die Apostel holten sich 7 Diakone dazu, damit sie ihre Arbeit am Wort Gottes weiter tun könnten. Das war ihr Auftrag. Es war nicht nur Petrus, der gepredigt hat, oder nur Paulus, der gepredigt hat oder gelehrt hat. Es waren alle 12 der Apostel, die waren beschäftigt, diese 3120 Leute zu belehren, weil sie Hunger nach Gottes Wort hatten. Sie waren jetzt errettet, sie waren neu und Gott hat ihnen diesen Hunger mit in ihr Herz gegeben, Gottes Wort kennenzulernen. Und das ist letztlich eben auch ein Auftrag der Gemeinde. Matthäus 28, 19 bis 20 kennen wir gut. Hört kurz zu. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann was? Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie halten. Das sehen wir auch hier in dieser ersten Gemeinde an diesen ersten Tagen. Sie hatten Hunger nach Gottes Lehre, nach Gottes Wort. Sie suchten nicht nach Erfahrungen. Das hätten sie ja auch tun können. Sie hatten ja gerade eine unglaublich große Erfahrung in der Apostelgeschichte miterlebt. An Pfingsten mit dem Heiligen Geist, der diese Sprachen brachte. Aber das ist nicht, was wir hier lesen. Ihr Hunger war nicht nach noch mehr von diesen Zeichen und Wundern, sondern ihr Hunger war nach der Lehre der Apostel. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, es ist schwer vorzustellen. Ja? Du bist in einer Gemeinde und du hast 12 Leiter und diese 12 Leiter waren alle mit Jesus. Sie haben alle seine Wunder gesehen. Sie haben alles gehört, was er gesagt hat. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Gemeinde mit Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus und all den anderen als eure Ältesten. Ich hätte sehr viele Fragen, wenn ich in dieser Gemeinde wäre. Nun, wir haben dieses Privileg nicht, Apostel in unserer Gemeinde zu haben. Und daher stellt sich dann die Frage, wie können wir denn von Jesus denn hören? Keiner von uns ist mit Jesus gelaufen damals, zur damaligen Zeit, auch wenn es bei mir knapp war, aber zur damaligen Zeit war, das ist schon sehr lange her, ja. Das heißt, wie können wir die Lehre von Jesus, wie können wir sie wissen? Wie können wir wissen, was er gesagt hat und wie können wir nach ihm wandeln? Die Männer, die damals diese Gemeinde geleitet hatten, sie hatten einen besonderen Auftrag von Gott bekommen. Petrus schreibt das in seinem Brief, hört kurz zu, 2. Petrus 1, Vers 20. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Er spricht hier in erster Linie über die Propheten, aber er spricht eigentlich auch über sich und über Paulus und über Markus und über alle die das Neue Testament aufgeschrieben haben. Denn diese Menschen, nicht alle dieser 12, aber ein Großteil dieser 12, hatten den Auftrag von Gott bekommen, das aufzuschreiben, durch den Heiligen Geist geführt, was wir heute vor uns haben in der Bibel. Und so können wir heute wissen, was Jesus gesagt hat. Und deshalb ist es für eine geisterfüllte Gemeinde unglaublich wichtig, auch einen Hunger nach Gottes Wort zu haben. Denn es ist durch den Geist gegeben, dieses Wort der Gemeinde, damit wir wachsen, damit wir ermutigt werden, erbaut werden, ermahnt und überführt werden. Es ist die Nahrung für unseren Wachstum. Und das hat diese frühe Gemeinde schon verstanden, ohne dass sie belehrt wurden. Es war natürlich und ganz normal. Und deswegen haben wir auch in dieser Gemeinde die Lehre von Gottes Wort als Zentrum. Was wir sonntags machen hier, dreht sich um die Predigt. Es dreht sich um das Ausarbeiten und das Hören und das Nachleben von Gottes Wort. Es bringt uns Wachstum und es bringt uns Heiligung. Die zweite Ausrichtung, von denen wir hier lesen, schaut euch den Vers nochmal an. Sie blieben nicht nur in Gottes Wort, sie blieben nicht nur in der Lehre der Apostel, sondern sie blieben auch in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft. Die erretteten Gläubigen hatten eine ganz bestimmte Art von Gemeinschaft. Ihr seht hier, wenn ihr den Vers anschaut, es ist nicht nur eine Gemeinschaft oder irgendwie Gemeinschaft mit einem unbestimmten Artikel. Hier ist ein bestimmter Artikel davor, die Gemeinschaft. Welche Gemeinschaft ist denn hier mit gemeint? Es geht hier um eine geistliche Gemeinschaft. Gemeinschaft können Ungläubige auch haben, aber eine Gemeinschaft, die nur Gläubige haben können, ist eben eine geistliche Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, die uns zur Heiligung und zur Treue stimulieren soll. Im Neuen Testament finden wir über 70 Stellen, die davon sprechen, was wir alles einander tun sollen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich lese euch mal ein paar davon vor, nur damit ihr ein bisschen seht, wie wichtig diese spezielle Gemeinschaft ist. Römer 12, Vers 10 spricht davon, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 15, Vers 5, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das waren jetzt 6 von den 70, über 70 Anweisungen, wie diese Gemeinschaft auszusehen hat. Wie wichtig ist diese Gemeinschaft? Der Hebräerschreiber bringt es uns zusammen mit der Zusammenkunft der Gemeinde und den Gläubigen. Hört kurz zu in Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Er bringt es auf einen Nenner und schreibt, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Der Tag ist schon viel näher dran als damals. Ist nicht mehr weit weg. Wie wichtig ist diese Gemeinschaft? eine geistliche Gemeinschaft, die darauf aus ist, dass mein Nächster mehr in Gottes Ebenbild verändert wird. In 1. Johannes 1, Vers 3, ich lese es jetzt nicht vor, aber ihr habt das jetzt schon mal gehört, lesen wir diese Verbindung sehr deutlich, dass diese Art von Gemeinschaft, und hört gut zu, diese Art von Gemeinschaft ist nur möglich, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Es heißt erstens, diese Gemeinschaft ist nur möglich, wenn ich errettet bin. Aber das heißt auch zweitens, dass es nur möglich ist, so wie ich mit Gott eine enge Beziehung habe, so habe ich auch eine enge Beziehung, die wirklich geistlich ist in der Gemeinde. Das höchste Gebot ist ebenso. Wie geht das höchste Gebot? Liebe Gott und liebe den Nächsten. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich kann meinen Nächsten nur auf diese Art und Weise lieben, wenn ich Gott zuerst liebe. Und ich würde mal sagen, dass wir uns alle nach enger Gemeinschaft und guter Gemeinschaft sehnen, oder? Wir alle mögen gute, tolle Gemeinschaft. Aber uns muss bewusst sein, dass diese Art von Gemeinschaft, von der wir hier lesen und von der wir hier reden, ganz eng mit meiner Gemeinschaft mit Gott zusammenhängt. Ich kann nur eine geistliche Beziehung mit anderen führen, wenn meine Beziehung zu dem Herrn wirklich geistlich ist. Und das ist so, weil die intensive Beziehung mit dem Gott produziert was genau? Sie produziert Zufriedenheit und Erfüllung. Sie macht mich voll. Sie zeigt mir, wer ich bin, und sie macht mich freudig und fröhlich. Sie erfüllt meine Seele und sie stillt all mein Verlangen. Und dann und nur dann kann ich wirklich auf andere zugehen, so wie wir in Philipper 2, Vers 3 gelesen haben, und kann andere höher achten als mich selbst. Aber achtet mal darauf, was passiert, wenn das nicht so ist. Was passiert denn, wenn ich nicht erfüllt bin im Herrn? Dann suche ich die Erfüllung von anderen. Dann bin ich aber nicht mehr damit beschäftigt, den anderen höher zu achten als mich selbst, sondern schaue ich nur auf mich. Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, was wir hier in Apostelgeschichte 2 mit dieser frühen Gemeinde sehen. Diese frühe Gemeinde, diese geisterfüllte Gemeinde wurde mit einem Schlag am Tag des Pfingsten in eine Gemeinschaft katapultiert, die geistlich war. Sie blieben und danach beständig auch in dieser Art von Gemeinschaft, weil sie auch in dieser Art von Gemeinschaft mit Gott blieben. Und das ist wichtig zu sehen. Diese Verbindung zwischen meiner Beziehung mit dem Herrn hat etwas mit meiner Beziehung, mit meiner geistlichen Beziehung mit den Menschen in der Gemeinde zu tun. Die dritte Ausrichtung, von der wir hier lesen, ist, sie blieben nicht nur in der Lehre der Apostel, sie blieben auch nicht nur in der Gemeinschaft, sondern sie blieben auch in Christus. Sie hatten auch einen Hunger nach Christus. Sie blieben im Brotbrechen. Nun, was ist das Brotbrechen? Das Brotbrechen hier könnte natürlich auch einfach nur Brotbrechen und Essen sein. Sie hatten auch natürlich zusammen gegessen. Aber dieses Wort und dieser Begriff wird gerade in der Apostelgeschichte und auch in dem Neuen Testament, Frühbriefen, sehr oft mit dem Abendmahl in Verbindung gebracht. Und ich denke, das ist auch, was hier gemeint ist. Also diese frühen Christen, diese geistgeführte Gemeinde, hatte einen Hunger nach dem Abendmahl. Wieso? Was sollte das Abendmahl denn eigentlich bewirken? Wir hatten da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was macht das Abendmahl eigentlich? Was ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist doch ein Gedächtnismahl, oder? Es soll uns an etwas erinnern. Wir sollen gedenken. Gedenken an was? Es geht um die Erinnerung daran, wer wir einmal waren, bevor Jesus gekommen ist. Es soll uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist. Und dass er uns errettet hat und erlöst hat und wir uns jetzt als Kinder von dem König befinden. Dass wir vergeben wurden, dass wir ewiges Leben haben, dass wir eine Hoffnung haben auf eine feste Zukunft. Und indem sie dieses Abendmahl beständig feierten, blieben sie eben in diesen Wahrheiten und Erinnerungen daran, dass eben Jesus das Zentrale in ihrem Leben ist und was er gemacht hat. Sie hatten einen Hunger zur Erinnerung von dem Erlösungswerk Christi. Die vierte Ausrichtung, von der wir hier noch lesen, schaue ich den Vers nochmal an, ist, dass sie auch in den Gebeten blieben. Und das heißt, bedeutet, dass sie einen Hunger nach der Abhängigkeit von Gott hatten. Dein Gebet ist wie Atmen. Ein Gläubiger benötigt Atmen auch zum Leben. Und ein Gläubiger benötigt Gebet, um weiterleben zu können im Glauben. Das haben wir in Jesu Vorbild schon mehrfach gesehen und auch in dem Gebet, was er uns gibt, das wir musterhaft vor uns liegen haben. Und in beiden sehen wir, wie wichtig diese Aktivität des Gebetes ist. Gebet ist wirklich am Ende Sehnsucht nach Gott. Es ist ein Zeichen der Abhängigkeit. Weil wenn ich bete, sage ich im Endeffekt, Gott ist in Kontrolle von allem und ich nicht. Ich brauche ihn. Ich suche ihn, ich muss mit ihm sprechen, ich muss mich mit ihm unterhalten. Und diese erste geisterfüllte Gemeinde war sich dieser Abhängigkeit bewusst. Es war nämlich Gott, der sie gerettet hat, es war Gott, der sie in diese Gemeinschaft katapultiert hat, an einem Schlag, an einem Tag. Und sie wichen nicht davon, um Gott anzubeten und ihn zu bitten. Und wie sieht das bei uns aus? Immer eine schwere Frage, ja. Ist es auch die Ausrichtung, die wir in unserer Gemeinde haben, in unserem persönlichen Leben? Nicht nur, was das Gebet angeht, sondern diese Ausrichtung, die diese Gemeinde hier hatte. Den Hunger nach Gottes Wort, den Hunger nach geistlicher Gemeinschaft, den Hunger danach, Christus im Zentrum zu halten, den Hunger danach, wirklich im Gebet zu bleiben, um abhängig von Gott zu bleiben, ständig im Kontakt mit ihm zu sein. Eine geistliche Gemeinde, wie sie am Anfang waren, muss diese vier Ausrichtungen mit sich bringen. Das bringt uns dann zu unserem dritten Merkmal einer geistlichen Gemeinde und das ist nämlich, dass sie eine ehrfürchtige Gemeinde waren. Schaut euch Vers 43 an. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Nun, wenn eine Gemeinde aus erretteten Menschen besteht und diese vier Ausrichtungen hat, wie wir sie gerade gesehen haben, dann sprechen wir eben von einer gottesfürchtigen Gemeinde, von einer gottesfürchtigen Gemeinschaft. Ihre geistliche Beziehung mit dem Herrn produziert Gottesfurcht in ihrem Leben. Und das ist was wir hier sehen. Die Geschehnisse am Pfingsten, die Ereignisse oder die Erkenntnis durch die Lehre von Gottes Wort, dieses inbrünstige Gebet, die gottzentrierte Ausrichtung ihres Denkens und Lebens und der Gemeinschaft, das ließ alles Gottesfurcht und Ehrfurcht in ihnen wachsen. Und je mehr Gottesfurcht in ihnen wuchs, umso mehr Ehrfurcht produzierte es bei den Menschen um sie herum auch. Weil ein heiliges und in Gott zufriedengestelltes Leben ist für die Welt wirklich doch auch ein bisschen ein Konundrum. Etwas, was sie interessiert, etwas, was sie zieht. Und dann kam in dieser ersten gotterfüllten und geisterfüllten Gemeinde auch noch Wundertaten und Zeichen dazu, die die Apostel als Gottesmänner bestätigten. Und auch das führte dazu, dass die Menschen um sie herum immer mehr Ehrfurcht hatten, vor dem, was da geschah. Sie waren beeindruckt. Aber habt mal Acht, wegen was sie nicht beeindruckt waren. Ist auch immer gut, darauf zu achten. Sie waren nicht beeindruckt wegen irgendwelchen tollen Gebäuden. Sie waren nicht beeindruckt wegen ihrer tollen PR-Strategie. Die Menschen um sie herum waren nicht beeindruckt von dieser Gemeinde, weil sie die tollen Leiter hatte, weil sie ganz fähige und ganz coole Leiter hatte. Die Umwelt war begeistert, oder hatte zumindest Respekt vor dieser Gemeinde, weil sie ein übernatürliches Leben führten. Weil sie ein Leben führten, was anders war, als die Welt es kennt. Die Welt braucht nicht noch mehr von sich selbst. Die Welt braucht etwas anderes. Sie braucht ein geheiligtes Leben, um Gott zu finden. Und lass dir das auch eine Ermutigung für dein eigenes Leben sein, um wieder erneut wirklich ernst mit dem Herrn zu machen, um wieder erneut deine Richtung neu auszurichten. Also die folgenden Merkmale, die jetzt noch kommen, wir hatten drei Merkmale der Gemeinde gesehen, dieser frühen Gemeinde. Die folgenden drei Merkmale sind im Endeffekt ein Resultat von dem, was wir in den ersten drei gesehen haben. Deswegen werden wir das in etwas weniger Detail uns anschauen. Aber sie sind eben Resultate. Das vierte und das fünfte Merkmal haben etwas mit Taten zu tun. Schaut euch den Vers 44 und 45 an. Eine gottesfürchtige Gemeinde ist auch eine fürsorgliche Gemeinde, eine fürsorgliche Gemeinde. Sie pflegten enge Gemeinschaft. Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Ihre geistliche Einheit produzierte eine praktische Einigkeit. Sie waren sich im Geist eins, weil sie auf die Lehre der Apostel ausgerichtet waren und deswegen waren sie sich auch praktisch eins. Aber hab kurz Acht, was wir hier sehen, und das ist vielleicht manchmal falsch verstanden, was wir hier sehen, sind nicht christliche Kommunen. Ja, diese Idee von Kommunen ist eigentlich mehr aus dem Kommunismus heraus. Hier geht es nicht darum, dass die Gläubigen ihre Hosen miteinander teilten. Ja, so, die leben alle in einem einzigen Ort. Ja, ich ziehe heute die Hosen von Florian an, jetzt hat Florian keine Hosen mehr, jetzt muss er sich bei Magnus die Hosen holen. Wir haben alles gemeinsam. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Das ist eine kommunistische Idee, die fern von der Bibel ist. Was wir hier sehen, ist ein selbstloses und offenes Leben. Ein Leben, was Gastfreundschaft geübt hat, was darauf geachtet hatte, was andere benötigten und dafür gesorgt hat, dass sie es bekommen. Es war eine Zeit, in der alle ihr Besitz nur sehr lose in der Hand hielten, um für andere da zu sein. Es war eine Zeit, in der sie den Besitz als eine Möglichkeit sahen, das, was sie hatten, als eine Möglichkeit sahen, um anderen zu dienen, nicht um sich selber. Und das ist, um was es hier geht. Und wir sehen das besonders im nächsten Vers, schaut euch Vers 45 an. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Das war nicht, sie sind zum Glauben gekommen, haben alles verkauft und dann geschaut, okay, wo können sie jetzt Geld ausgeben und hatten nichts mehr. Wir lesen später, dass sie Häuser hatten und dass sie noch Besitztümer hatten. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 mit Ananias und Sapphira. Sie hatten sogar noch Grundstücke und alles Mögliche. Also hier geht es wirklich mehr um die Einstellung von jemand leidet Not und ich schaue, dass ich mit meinen Sachen irgendwie dafür sorgen kann, dass diese Not gestillt wird. Fehlt Geld? Gibt es das Geld? Fehlte Essen und Unterkunft? Gab es das? Das ist wirklich weit entfernt vom kommunistischen Gemeinschaftspool. Es war Fürsorge nach christlicher Art. Und zwar so, wie Christus sich aufgeopfert und hingegeben hat für andere, so lebten auch sie aufopfernd und hingegeben für andere. Ihre Häuser, ihre Autos hatten sie natürlich nicht, aber ihre Fortbewegungsmittel, wenn sie welche hatten, egal was sie hatten, ihren ganzen Besitztum, den teilten sie auch gerne mit anderen, so wie die Not da war. Es war ein großzügiges Verhalten. Eine ganz praktische Form von Liebe. Das ist genau das, was wir eigentlich in Philipper 2, Vers 4 bis 5 lesen. Paulus schreibt hier, hört kurz zu, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Diese Gesinnung gibt sich gerne für andere hin. Und alles das, was Gott einem geschenkt hat, auch für andere, damit andere wirklich vorankommen. Und diese Philipper, zu denen Paulus hier schreibt, die hatten das nicht nur gehört, sondern die hatten das auch ausgelebt. Hört mal kurz zu, in Philipper 4, Vers 14 bis 16 leben sie genau das auch aus, wie wir es auch hier sehen, Apostelgeschichte 2. Da schreibt Paulus zu ihnen, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Und jetzt muss man noch wissen, dass die Gemeinde zu Philippi einer der ärmsten Gemeinde im Neuen Testament war. Sie hatten fast nichts, aber sie waren trotzdem fast die einzigen, die sich um Paulus gekümmert hatten, als er Not litt. Das ist von dem, was wir hier reden. Es ist weit entfernt von kommunistischer Gemeinschaft. Es ist ein opferbereites Leben um für andere alles aufzugeben? Sind auch wir bereit, unser Leben zu teilen? Sind auch wir bereit, unsere Häuser, unsere Autos, unser Geld, unsere Zeit? Sind auch wir bereit, das aufzugeben für andere? Oder krallen wir fest an diesen Dingen, als ob sie uns wirklich Freude bringen würden? Das bringt uns dann zum fünften Merkmal einer geistlichen Gemeinde. Und die lesen wir in Versen 46 bis 47. Eine geistgeführte, eine geistliche Gemeinde ist auch eine letztlich anbetende Gemeinde. Eine anbetende Gemeinde. Vers 46 bis 47a. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott. Es ist nun wirklich keine Überraschung, dass diese errettete und hungrige Gemeinde und ehrfürchtige Gemeinde und fürsorgende Gemeinde eine Gemeinde voller Freude war. Wer so ist, wer so handelt, wer nach Gottes Wort dürstet, wer hungrig und gottesfürchtig wandelt, wer fürsorglich ist und sein Leben gerne für andere hingibt, der hat viel Freude in seinem Leben. Schau ich den Vers nochmal an. Sie kamen täglich im Tempel zusammen, um Gott zu loben. Das ist doch interessant, dass sie nicht in ihren Häusern blieben. Der Tempel war ja eigentlich, sagen wir mal, Feindesland fast, ja, weil das sind ja da die Leiter gewesen, die sie überhaupt nicht haben wollten. Und doch gingen sie dahin. Wieso gingen sie dahin? Ich meine, sie gingen dahin, damit die Welt sie sehen kann. Und damit die Welt sie hören kann. Damit die Welt um sie herum von ihnen erfährt und hört, was Gott alles gemacht hat. Das Wort, was hier mit einfältig übersetzt wird, ist das griechische Wort aphiletos, und das kommt von einer griechischen Wurzel, die heißt glatt oder frei von Steinen. Nun, wie war ihr Leben glatt oder frei von Steinen? Sie waren so voll von Gott, so voller Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass sie keine Stolpersteine der Selbstsucht in ihren Herzen trugen. Ihr Leben war frei von Selbstsucht. Und damit waren sie keine Stolpersteine für die Menschen um sie herum. Das Wissen um das Evangelium produzierte nämlich eine Freude, die wirklich übernatürlich war. Weil wenn ich weiß, wer ich einmal war, wenn ich weiß, wieso Jesus gekommen ist und wie kostbar es war, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat, wenn ich verstanden habe, wie groß meine Sündenschuld gegenüber Gott mal war und wie ich sein könnte, wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte. Wenn ich verstehe, was der Opfertod Jesu Christi am Kreuz für mich wirklich bedeutet. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich eine feste Zuversicht habe für eine lebendige Zukunft, dann kann ich nicht anders, als Gott zu loben, zu preisen und mich zu freuen. Noch diejenigen, die sich selbst verherrlichen, diejenigen, die den Vorrang, ihren eigenen Vorrang suchen, die werden niemals dauerhafte Freude haben. Weil Freude kommt zu denen, die Gott Ehre geben und nicht sich selbst. Dazu musst du noch wissen, dass Anbetung ein Lebensstil ist. Anbetung ist nicht etwas, was hier sonntags alleine geschieht. Es ist nicht hier, das ist zwar auch Teil davon, aber es ist nicht nur, was bei unserer Zusammenkunft passiert. Anbetung ist auch nicht in erster Linie die Musik. Das ist auch Teil davon. Anbetung ist das, was du zu jeder Sekunde in deinem Leben tust, egal wo du bist. Ob du bei deiner Familie zu Hause bist, ob du bei deiner Arbeit bist, ob du im Auto fährst, mit dem Fahrrad da draußen. Egal, jeder Moment in deinem Leben beschreibt, wer du wirklich bist. Das ist deine Anbetung Gott gegenüber. Wenn ich so sehr mit mir selber beschäftigt bin, dann ist es mir unmöglich, Gott anzubeten. Und wenn ich Gott nicht anbeten kann und nicht gefüllt bin von ihm, dann ist es mir unmöglich, für andere da zu sein. Es raubt mir nicht nur die Freude, sondern es raubt mir auch die Möglichkeit, anderen zu dienen. Und deswegen ist eigentlich ein freudeloser Christ ein Widerspruch in sich selbst. Nun, wir wissen, dass es manchmal vorkommt, dass wir solche Momente haben, dass wir solche Stellen sind in unserem Leben. Und dann müssen wir einfach nur dafür beten, dass Gott uns dabei hilft. Dass Gott uns hilft, anders zu werden. Dass wir das Evangelium wieder vor Augen bekommen. Dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Und dass wir loslassen können und dass wir freudig sein können über das, was wir in ihm haben. Weil erst dann kann ich wirklich richtig aufopfernd dienen. Das bringt uns dann zu unserem letzten und sechsten Merkmal der ersten geistlichen Gemeinde. Schaut euch Vers 47 an. Die geistliche Gemeinde ist auch eine missionarische Gemeinde gewesen. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wie ich schon sagte, diese erste geisterfüllte Gemeinde, die war so vom Herrn erfüllt, dass sie voller Freude, voller Liebe und voller Hingabe in ihrem Umfeld waren und das Leben von ihnen auch beeinflussten. Sie hatten ein gutes Zeugnis außerhalb von ihren Zusammenkünften. Wie gesagt, sie blieben nicht in ihren Häusern, sondern sie gingen auch in den Tempel, um sich dort anderen zu präsentieren und mit ihnen auch über Gott zu reden. Sie versteckten sich nicht. Sie waren nicht eine Gemeinde, die sich irgendwo in einem Wald verkrochen hat und nur in ihrer Gemeinschaft war. Sie war eine Gemeinde, die sich auch nach außen streckte, als Gemeinschaft, aber auch als Individuen. Und was die Welt von ihnen sah, führte dazu, dass sie sich hinterfragen mussten. Sie waren ein Licht in der Welt. Und was sah die Welt in ihnen? Die Welt sah zwei Dinge in ihnen. Erstens sahen sie Liebe. Woher wissen wir das? Johannes 13, Vers 35. Da sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt sieht, dass Gott wirklich existiert, wenn wir Liebe untereinander haben. Die zweite Sache, die die Welt sieht, ist eigentlich sehr eng damit verbunden. Und das ist, für was Jesus in Johannes 17, Vers 20 bis 21 betet. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das sind die zwei Stellen, die wir im Neuen Testament hören, wie die Welt erkennt, dass Gott wirklich existiert und dass er echt ist, dass wir Liebe untereinander haben und dass wir in der Einheit, in der Wahrheit haben, obwohl wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Das ist, was diese Gläubigen ausmachten, denn wir lesen, dass Gott täglich zu dieser Gemeinde hinzufügte. Und ratet mal, wie Gott das gemacht hat. Wir lesen nur von einem einzigen Pfingstevent. Wie hat Gott dann diese Menschen dazugefügt? Genauso wie wir sie vorher gelesen haben, durch die Predigt von Petrus. Das heißt, durch das Zeugnis der Gläubigen. Durch das Predigen, durch das Evangelisieren. Sie waren eine missionierende Gemeinde, die sich nach außen hin ausgestreckt hat, die die Welt eingeladen hat. Aber die vor allem eine Liebe untereinander und eine Einheit hatten, die übernatürlich ist. Und somit ist eigentlich Uneinheit in der Gemeinde eins der größten Gifte für eine geistliche Gemeinde. Wenn wir an unseren Vorlieben festkrallen und diese opfern, wenn wir Einheit opfern auf unserem Altar der Vorlieben, tun wir der Gemeinde einen der größten Schaden an, den wir tun können. Weil es raubt der Gemeinde ein Zeugnis nach außen hin. Es raubt der Gemeinde das Zeugnis, dass Gott hier wirklich da ist. Wie kann ich meine Vorlieben wirklich zurückstellen? Wenn wir wieder an Philipper 2 zurückdenken, ganz einfach. Es ist einfach, wenn wir geistlich geführte Menschen sind, die geheiligt sind, wenn wir leben können, dass andere über uns stehen und nicht wir unsere Gedanken nachverfolgen und nicht wir unseren Ideen nachgehen, sondern schauen, wie andere in Gottes Ebenbild verändert werden können, dann können wir wirklich diese Einheit haben. Also eine gotterfüllte, eine geisterfüllte Gemeinde ist eine missionarische Gemeinde. Seht ihr, wie dieser Einfluss dieser ersten fünf Merkmale, die wir gesehen haben, letztlich dazu führt, dass eine Gemeinde wirklich das tut, was sie tun soll, nämlich ein Licht in dieser Welt zu sein. Unser Auftrag ist einfach. Wir sind Botschafter Christi. 2. Korinther 5, 18 und 20 bis 20. Wir sind Botschafter Christi und unser Auftrag ist es, der Welt zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier kommen wir zusammen, um uns vorzubereiten, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu erbauen und von Gottes Wort auch verändert werden zu lassen, damit wir hinausgehen können, um dort genau das auch zu sein, dieses Licht, was die Welt braucht. Wir leben in einer Welt, die vollkommen auf dem Kopf steht, oder? Ich glaube, in den letzten 3 Jahren haben wir das mehr denn je gesehen. Und diese Welt steht nicht auf dem Kopf, weil das Evangelium so stark in dieser Welt gewirkt hat, wie vielleicht die Anfangsgemeinde die Welt auf den Kopf gestellt hat, sondern diese Welt steht Kopf genau eigentlich aus dem Gegenteil. Weil die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, immer weiter von Gott entfernt ist. Und je weiter sie von Gott entfernt kommt, umso mehr fällt sie auseinander. Das ist alles auch letztlich Teil von Gottes Plan für das Ende. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Meine Frage ist dann, wie können wir als Gemeinde und besonders auch als einzelne Gläubige, die wir alle Teil von dieser Gemeinde sind, wie können wir an dieser verrückten Welt etwas ändern? Können wir es ändern, indem wir bessere Politiker wählen? Können wir sie ändern, indem wir 5-mal die gleichen Sachen irgendwo auf irgendwelchen Medien posten, irgendwelche tolle Artikel über was eigentlich wirklich passiert? Oder mein Leben macht diese 6 Merkmale aus, von denen ich gerade gehört habe. Weil das ist, was das Leben von diesen Gläubigen ausgemacht hat. Hört nochmal zu. Wir können diese Merkmale für diese geisterfüllten Gemeinde auch für unser Leben nehmen. Und wir können sagen, wir müssen errettet sein. Wenn wir diese Welt wirklich ändern wollen, wenn wir ein Licht sein wollen in dieser Welt, müssen wir errettet sein. Zweitens müssen wir hungrig sein. Hungrig nach Gottes Wort. Hungrig nach Gemeinschaft. Hungrig nach Christus. Wir müssen ehrfürchtig sein, gottesfürchtig. Wir müssen fürsorglich sein, einander lieben, aufeinander Acht geben, die Not des Nächsten löschen. Wir müssen anbetend sein, wir müssen Gott loben und preisen und Freude an ihm haben und Freude an ihm finden. Und wir müssen missionarisch sein. Wir müssen uns nicht vergraben und verkriechen, unseren Kopf in den Sand stecken, weil diese Welt auseinanderfällt, sondern jetzt gerade, jetzt mehr als sonst, braucht die Welt Licht. Und wir sind es, wenn wir diese Merkmale wirklich haben. Aber wenn du dich zu sehr mit dich selber beschäftigst oder zu sehr mit allen möglichen anderen Sachen in dieser Welt, wirst du kein Licht sein. Dann funktioniert diese Lampe nicht wirklich, wie sie soll. Macht das auch uns aus? Errettet, hungrig, ehrfürchtig, fürsorglich, anbetend, missionarisch? John Stott hat dieses Zitat mal gebracht und damit schließen wir. Die Welt weiß nicht wirklich, was sie braucht. Sie weiß nicht einmal, was sie will. Aber was sie braucht und will oder wollen muss, das sind diese Merkmale. Das ist, was die Welt braucht. Sie muss errettet sein, sie muss hungrig sein, sie muss ehrfürchtig, gottesfürchtig sein, sie muss fürsorglich sein und anbetend und missionarisch sein und sie braucht Menschen wie du und ich, die diese Merkmale in ihrem Leben ausleben. Sie bekommt das nur durch eine geisterfüllte Gemeinde, die letztlich nur existiert, weil es geisterfüllte einzelne Menschen wie du und ich gibt. Lass uns dafür beten, dass das auch unser Leben ausmacht, dass wir so von Gott überzeugt sind und so in Zufriedenheit leben können und so voller Freude sind und so voller Ausrichtung auf dieses eine Ziel hin und so in Christus unsere Zufriedenheit finden, dass diese Welt wirklich sehen kann, Gott ist für sie da und lasst euch versöhnen mit ihm. Lasst uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass wir sehen konnten, wie diese frühe geistliche Gemeinde beschaffen war, Herr, welche Merkmale sie hatte, auch wenn sie alles andere als perfekt war, wie wir später noch sehen werden. sehen wir doch, Herr, wie du diesen ersten Schritt mit ihnen gemacht hast, Herr, und wie sie explodierten deswegen, weil du durch sie wirklich wirken konntest. Hilf uns, Herr, dass auch wir lernen, so zu werden, dass wir abhängig von dir werden, dass wir all diese Merkmale in unserem Leben mit immer zunehmender Möglichkeit annehmen und auch immer wachsen darin, immer weiter wachsen darin, damit du uns verwenden kannst in dieser Welt. Und damit diese Gemeinde hier auch, diese Ortsgemeinde, eine Gemeinde ist, die in dieser Welt ein Licht ist und die für diese Welt auch wirkliche Antworten zu geben hat. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.